Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria zur Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute begeht die Kirche den Weltgebetstag um geistliche Berufe. Sie greift die Bitte Jesu auf, bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seinen Weinberg zu senden. 1964 führte Papst Paul VI. Den Weltgebetstag für geistliche Berufe ein, um am 4. Ostersonntag weltweit für Berufungen zum Priestertum und zum geweihten Leben zu beten. Aus diesem Anlass gibt der Papst jährlich eine Botschaft heraus, um Impulse zu diesem Gebetstag zu geben. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Thema »Das Zeugnis weckt Berufungen«. Beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz hat Papst Benedikt diese Botschaft aufgegriffen. Er sagte zu den deutschen Pilgern:
Am heutigen Sonntag des Guten Hirten begehen wir den 47. Weltgebetstag um geistliche Berufungen. In diesem Jahr lautet das Motto: Das Zeugnis weckt Berufungen. Dabei blicken wir auf Jesus selbst. Er ist als guter Hirte vorangegangen. Er hat uns gezeigt, was es heißt, sein Leben für die Menschen hinzugeben, die ihm der Vater anvertraut hat. Bitten wir Maria um ihre Fürsprache, dass alle, die Jesus in seine engere Nachfolge berufen hat, ihm freudig antworten und der Gnade Gottes treu bleiben. Der Herr segne euch und eure Familien.
Soweit der Heilige Vater heute Mittag auf dem Petersplatz zum Weltgebetstag um geistliche Berufe. Wir befassen uns heute genauer mit der Botschaft des Heiligen Vaters. Und dazu haben wir einen Kenner der Theologie Ratzingers eingeladen, Pater Dr. Maximilian Heim, Professor an der Päpstlichen Hochschule Heiligenkreuz und Prior des Zisterzienserklosters in Bochum-Stiepel. Grüß Gott, Pater Maximilian.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Schön, dass Sie heute bei uns sind an diesem Tag. Von neuen geistlichen Berufungen lebt ja auch ein Orden. Viele Orden fürchten, dass sie aussterben, weil sie keinen Nachwuchs haben. Wie ist das denn bei Ihnen?
Also wir haben ganz gegen den Trend seit fast, man kann sagen, fast 20 Jahren wirklich so regelmäßig Nachwuchs in unseren Klöstern, in Heiligenkreuz wie auch in Bochum-Stiepel, dass wir wirklich eine große Freude haben, dass das Noviziat eigentlich in keinem Jahr leer gewesen ist. Und das ist für unser Kloster oder für unsere beiden Klöster ein großer Trost und ein großer Segen.
Haben Sie denn da ein besonderes Geheimnis oder Patentrezept dafür?
Also grundsätzlich kann man Berufungen nicht machen. Sie sind immer ein Geschenk von oben, ein Geschenk des Heiligen Geistes und sicher auch erbetet und erbittet von vielen Menschen, die wir nicht kennen und die auch ihre Leiden Gott aufgeopfert haben, um eben durch diese Hingabe an Gott auch eine Bereitschaft der Hingabe in der Kirche zu wecken. Das ist, glaube ich, das Erste, was man dazu sagen muss. Aber eben, wie der Papst eben gesagt hat, das Zeugnis weckt Berufungen. Das ist tatsächlich so, dass eben auch das Zeugnis einer Gemeinschaft Berufungen wecken kann. Und so ist es ein wunderbares Zeugnis, gerade auch bei uns in Heiligenkreuz wie auch in Stiepel, dass man sagen muss, dass wir ein treues Zeugnis auch der Liebe zur Kirche geben. Eine Liebe auch zum Heiligen Vater. Es war für uns eine große Freude, dass auch diese Liebe in der Weise dann beantwortet worden ist, dass er im Jahr 2007 zu unserem Kloster gekommen ist nach Heiligenkreuz und auch wir Stiepler waren damals vollzählig in Heiligenkreuz dabei. Aber nicht nur jetzt diese Liebe zur Kirche, die Liebe zum Heiligen Vater, auch die Treue zum jeweiligen Diözesanbischof ist uns entscheidend, sondern auch das Zeugnis, dass wir im Ordensgewand gehen. Auch das ist für junge Menschen heute nicht unwichtig, dass sie einfach jemanden sehen und erkennen können und sagen, ja, der geht wirklich für Christus. Und eine dritte Sache, die man auch nicht vergessen darf, wir haben kein gebrochenes Verhältnis zur Tradition. Wir versuchen Tradition und heute so miteinander zu verbinden, dass die Menschen einfach merken, dass das, was vorher war, nicht einfach bei uns abgeschrieben ist, sondern dass wir eben aus den Quellen dessen auch leben können, was uns die Mitbrüder vor Jahrhunderten mitgegeben haben. Ob das jetzt der gregorianische Choral ist zum Beispiel oder eben die Weise, als Ordensleute zu leben, auch Gemeinschaft zu leben, Aufgaben zu übernehmen, auch Pfarren zu übernehmen, dass wir hier in der ordentlichen Seelsorge sind. Aber auch natürlich die Hochschule, die auch schon über 200 Jahre alt ist. Das alles sind Gründe, die man anführen kann, die heute sicher auch junge Menschen anziehen, weil sie sagen, hier gibt es eine gewisse Authentizität. Und eines möchte ich auch noch dazu sagen, bei uns ist es auch kein, nichts Unheimliches, wenn jemand sagt, ich gehe beichten. Das heißt, auch die Beichte ist bei uns etwas ganz Normales, dass man eben auch den Geist der Buße und der Umkehr lebt und aus dieser Kraft auch sich stärken lässt.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihre Auslegung der Botschaft des Heiligen Vaters zum Weltgebetstag um geistliche Berufe. Bitte schön.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte heute mit Ihnen diesen Text, den uns Papst Benedikt geschenkt hat zum 47. Weltgebetstag um geistliche Berufungen, durchgehen und an einigen Stellen auch ergänzen bzw. eben noch einen kleinen Kommentar dazu geben, weil ich glaube, dass dieser Text so hilfreich ist, auch gerade in unserer Zeit, in unserer bedrängten Zeit, hier auf das Zeugnis zu blicken, auf das Zeugnis, das tatsächlich Berufungen wecken kann. Der Papst schreibt zu diesem 47. Weltgebetstag: Dieser Tag, heute am 25. April 2010, dem vierten Sonntag der Osterzeit, dem Sonntag des guten Hirten, gibt mir Gelegenheit, euch ein Thema zum Nachdenken zu unterbreiten, das mit dem Priesterjahr in engem Zusammenhang steht, nämlich das Zeugnis weckt Berufungen. Dieser erste Satz, liebe Hörerinnen und Hörer, war für mich eigentlich so ein Stichwort, dass ich selber noch einmal zurück mich erinnert habe an meine eigene Berufung. Ich habe es schon einmal in einer Sendung auch gesagt, ich war in einem guten Internat, das von den Oblaten der makellosen Jungfrau Maria, OMI, den Hünfelder Oblaten, geführt wurde. Es war damals ein ganz kleines Internat von maximal 36 Schülern. Und wir hatten damals einen neuen Präfekten bekommen. Es war noch ein junger Priester, ungefähr 36 Jahre alt. Er war aber ein richtiges Vorbild, der mit uns gelernt hat, der mit uns gebetet hat und gespielt hat. Er war für uns eine Art zweiter Don Bosco. Und auch später wurde meine Berufung immer wieder gefestigt durch sein Beispiel, indem er auch nicht aufdringlich gefragt hat, möchtest du denn Priester werden, sondern er hat einfach durch sein Leben gezeigt, dass es sich lohnt, sich ganz für Christus einzusetzen. In ähnlicher Weise habe ich das auch von anderen Mitbrüdern erfahren, auch in unserem Kloster, in Heiligenkreuz, von Jungen wie von Alten, die mir zum Vorbild wurden und sind, die mir auch nach wie vor Vorbild sind. Es ist also gerade in der Seelsorge nicht unwichtig, wie auch in der Kirche, in der Gemeinde oder in einer Ordensgemeinschaft, die nach außen wirkt, dass wir durch unser Zeugnis Berufungen wecken. Der Papst schreibt weiter, ob Bemühungen in der Berufungspastoral Früchte zeigen, hängt nämlich zuallererst von Gottes gnädigem Handeln ab. Die pastorale Erfahrung zeigt jedoch, dass Qualität und Reichtum des persönlichen und des gemeinschaftlichen Zeugnisses derer, die in Priesteramt und Ordensleben bereits auf den Ruf des Herrn geantwortet haben, gefördert wird. Ihr Zeugnis nämlich kann in anderen den Wunsch wecken, ebenso großherzig auf den Ruf Christi zu antworten. Berufung ist also ganz eng mit Leben und Sendung der Priester und Ordensleute verbunden. Papst schreibt dann, ich möchte daher alle einladen, die der Herr zu arbeiten in seinem Weinberg gerufen hat, gerade jetzt im Priesterjahr, das sich anlässlich des 150. Todestages des heiligen Johannes Maria Vianney ausgerufen habe, ihre Antwort in Treue zu erneuern. Der Pfarrer von Ars ist ein stets zeitgemäßes Vorbild für alle Priester und Pfarrer. Ich bin dankbar, dass der Heilige Vater uns gerade dieses Beispiel des heiligen Pfarrers von Ars vor Augen führt. Der heilige Pfarrer von Ars, der hat einmal den Satz gesagt, die Barmherzigkeit Gottes ist wie ein Bach, der über die Ufer getreten ist. Die Herzen werden mitgerissen. Dieses sein Wort kann uns gerade in unserer herzlosen Zeit wieder nachdenklich machen. Der heilige Pfarrer von Ars war ja auch in einer Zeit, in der die Kirche in äußerste Bedrängnis gekommen ist, wurde er geboren, nämlich kurz vor der Französischen Revolution am 8. Mai 1786 bei Lyon. Damals war die Kirche verfolgt. Er hat seine Erstbeichte vor einem Priester ablegen dürfen, der wegen der Verfolgung der französischen Revolutionäre im Untergrund wirkte. In einem Heuschuppen empfing Jean Maria Vianney die erste heilige Kommunion. Aber er war begeistert von dem pastoralen Mut und dem religiösen Eifer der Priester, die trotz Verfolgung eben sich nicht haben entmutigen lassen. Und das ist für uns auch heute ein Zeichen. Die Predigten des heiligen Pfarrers von Ars und sein Einsatz für die Beichte, sie machten ihn dann sehr schnell bekannt. Die Barmherzigkeit Gottes hat er lebendig gezeigt. Er war ein Zeugnis dieser Barmherzigkeit Gottes. Und er feuerte in frohem Glaubenseifer seine Zuhörer an, durch einfache Worte das Gebet als Zentrum ihres geistlichen Lebens zu entdecken. Er sagte, das Gebet ist nichts anderes als Einheit mit Gott. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir hier wieder diese Einheit mit Gott leben, dass wir sagen, wir sind ohne ihn total in Armut und erst durch ihn können wir reich werden, reich an Mut, an Kraft, an Zeugnis für Gott. Der Priester ist also nicht Priester für sich selbst, sondern für euch, so sagt es auch der heilige Pfarrer von Ars, fast ähnlich wie der heilige Augustinus, der gesagt hat, für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Und Papst Benedikt hat uns deshalb auch diesen Heiligen, den Jean-Maria Vianney, vor Augen gehalten, weil er uns zur Aufgabe gemacht hat, Buße und Umkehr nicht nur zu predigen, sondern selber auch zu tun. Und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, den auch der Heilige Vater in seinem Schreiben zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen anführt. Er spricht nämlich hier von der prophetischen Aufgabe. Er sagt, schon im Alten Testament waren sich die Propheten dessen bewusst, dass sie dazu berufen sind, mit ihrem Leben zu bezeugen, was sie verkündigen. Daher mussten sie aber auch dazu bereit sein, Unverständnis, Ablehnung und Verfolgung zu ertragen. Die ihnen von Gott anvertraute Aufgabe nahm ihre ganze Existenz in Anspruch, wie ein brennendes Feuer im Herzen, das man nicht zu löschen vermag, vergleiche Jeremia 20. So waren sie bereit, dem Herrn nicht nur ihre Stimme zu schenken, sondern alles, was zu ihrem Leben gehörte. Und Papst Benedikt zieht hier die Linie weiter bis zu Jesus Christus. Er sagt, in der Fülle der Zeiten bezeugt dann Jesus, gesandt vom Vater, durch seine Sendung die Liebe Gottes zu allen Menschen, ohne Unterschied und mit besonderer Sorge um die Letzten, um die Sünder, die Ausgegrenzten, die Armen. Er ist der erhabenste Zeuge für Gott und seinen Willen, nämlich alle Menschen zu retten. Beim Anspruch dieser neuen Zeiten bezeugt Johannes der Täufer durch ein Leben, das ganz darauf ausgerichtet ist, Christus den Weg zu bereiten, dass sich im Sohn der Maria von Nazareth Gottes Verheißungen erfüllen. Als er ihn zum Jordan kommen sieht, wo er taufte, verweist er seine Jünger auf ihn als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Sein Zeugnis trägt Frucht. Zwei seiner Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus nach. Auch die Berufung des Petrus nimmt den Evangelisten Johannes zufolge ihren Weg durch das Zeugnis seines Bruders Andreas. Nachdem dieser dem Meister begegnet und seiner Einladung, bei ihm zu bleiben, gefolgt ist, verspürt er das Bedürfnis, was er entdeckt hatte, als er beim Herrn wohnte, sofort seinem Bruder mitzuteilen. Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Ebenso geschah es mit Nathanael, Bartholomäus, dank des Zeugnisses eines anderen Jüngers, nämlich Philippus, der ihm freudig seine große Entdeckung mitteilte. Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus aus Nazareth, den Sohn Josefs. Die freie und unverdiente Initiative Gottes, das sagt es der Heilige Vater, trifft auf die Verantwortung der Menschen, die seine Einladung annehmen und durch ihr Zeugnis wiederum zu Werkzeugen des göttlichen Rufs werden. Gottes Initiative ist ein Appell an diese Verantwortung. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor einigen Jahren hielt ich eine Primizpredigt im Bayerischen Wald. Aus einem Maurer wurde damals ein Student für Sozialpädagogik und Sozialarbeit und aus diesem religiös Suchenden ein von Jesus Begeisterter. Und dann kam diese Entscheidung, die für ihn lebensentscheidend wurde. Er wollte Priester werden. Nach Exerzitien wusste er, ich soll Priester werden. Sein Vater und seine Mutter haben seine Entscheidung positiv mitgetragen. Die Eltern waren die Ersten, die ihm die Liebe zu Gott und zu den Menschen vermittelten. Und so ist dieser anfängliche Maurer, der dann studiert hat und schließlich eben Theologie aufgenommen hat, ist er nach Heiligenkreuz ins spätberufenen Seminar gekommen, um dort an unserer philosophisch-theologischen Hochschule zu studieren. Wie der Herr den Apostel Petrus vom Fischerboot wegberufen hat, wie der Herr den Apostel Paulus durch die Gnade zu einem Kämpfer nicht mehr gegen Christus, sondern für ihn hat werden lassen, so beruft der Herr auch heute Menschen in seine Nachfolge und seinen Dienst. Und er fragt auch uns, wie damals in Petrus am See Genezareth, für wen halten die Leute den Menschensohn? Für wen hältst du mich? Und mit Petrus können wir nur eine Antwort geben. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Als wir damals die Primiz in Waldkirch in Wals feierten, sprang der Funke über. Und ein jetziger Mönch von Heiligenkreuz sagte mir später, dass für ihn gerade diese Primiz so wichtig für die eigene Berufung gewesen sei. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Zeugnis der anderen kann oft entscheidend sein für den eigenen Lebensweg. Deshalb sagt auch Papst Benedikt, nicht anders geschieht es auch heute in der Kirche. Gott bedient sich des Zeugnisses der Priester, die ihrer Sendung treu sind, um neue Berufungen zum Priestertum und zum geweihten Leben im Dienst des Gottesvolkes zu wecken. Aus diesem Grund hat der Heilige Vater drei Aspekte des priesterlichen Lebens ins Gedächtnis gerufen, die ihm für ein wirkmächtiges Zeugnis des Priesters wesentlich erscheinen. Und diese drei Aspekte, diese drei Punkte heißen erstens Freundschaft mit Christus, zweitens vollständige Hingabe seiner selbst an Gott und für die Menschen und drittens Leben in Gemeinschaft. Bevor wir auf diese Punkte einzeln eingehen, ein paar Takte Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht also um drei Aspekte des priesterlichen Lebens, die das Zeugnis des Priesters wirkmächtig erscheinen lassen. Erstens die Freundschaft mit Christus, zweitens die Hingabe seiner selbst an Gott und für die Menschen und schließlich Leben in Gemeinschaft. Kommen wir zu diesem ersten Punkt, Freundschaft mit Christus. Das grundlegende und charakteristische Element jeder Berufung zum Priestertum und zum Ordensleben ist die Freundschaft mit Christus. Jesus lebte in ständiger Einheit mit dem Vater. Und das weckte auch bei den Jüngern den Wunsch, dieselbe Erfahrung machen zu dürfen und von ihm her zu lernen, in ständiger Gemeinschaft und in immerwährendem Dialog mit Gott zu leben. Wenn der Priester ein Mann Gottes ist, der Gott gehört und der anderen hilft, Gott zu erkennen und ihn zu lieben, muss er eine tiefe Verbindung mit Gott pflegen, in seiner Liebe verweilen und dem Hörer auf sein Wort Raum geben. Das Gebet ist das wichtigste Zeugnis, das Berufungen weckt. Ebenso wie der Apostel Andreas, der seinem Bruder mitteilt, dass er den Meister kennengelernt hat, muss derjenige, der Jünger und Zeuge Christi sein will, Jesus persönlich gesehen und kennengelernt haben. Er muss gelernt haben, Jesus zu lieben und bei ihm zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, den folgenden Gedankengang vom Bleiben in der Liebe des Herrn habe ich vom emeritierten Erzbischof Karl Braun übernommen. Er hat vor Jahren ein wunderbares Buch zur priesterlichen Spiritualität geschrieben mit dem Titel »Im Herzen Christi verwurzelt«. Der Heiland sagt beim letzten Abendmahl, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Mit diesem Bleiben in Christus ist auch das Programm für das Leben eines Priesters gegeben. Die Aufforderung des Herrn, bei ihm zu bleiben, das heißt ihn zu lieben, setzt nicht beim Nullpunkt an. Nein, er hat uns zuerst geliebt und wir dürfen, ja müssen in seiner Liebe bleiben. Bleiben in dem, was seine Liebe für uns und um unseres Heiles willen getan hat. Ich erinnere an das Gebet eines fast 100-jährigen Mitbruders, der bis zu seinem Tod immer wieder betete, mein Heiland, ich setze meinem Glauben an deine Liebe keine Schranken. Der Herr ruft uns zum Bleiben auf, weil er selbst der bei uns Bleibende ist. Er bleibt bei uns mit seiner Gnade und Güte, mit seinem Wort und Sakrament, mit seinem Trost und Segen, wie es in einem Gebet heißt. Als Priester sind wir in besonderer Weise berufen, bei Christus zu bleiben. Doch das kann in diesem Leben niemals Stillstand bedeuten. Ein Priester muss sich fragen, habe ich im Herrn meine Bleibe, wohin ich ganz und von selbst immer wieder zurückkehre? Oder sind die Zeiten des Gottesdienstes und des Gebetes, wie es Erzbischof Karl Braun einmal formuliert hatte, nur noch Raststätten an den Straßen meiner Aktivität und Hast, nur noch Raststätten, in die ich für kurze, genau abgezählte Minuten einkehre, um schnell notdürftig etwas aufzudanken und sie dann wieder hinter mir zu lassen. Dann hätten sich die Gewichte verkehrt. Das Bleiben bei Jesus Christus wäre dann nur noch Mittel zum Zweck und meine Leistung der eigentliche Sinn und Inhalt meines Lebens. Nur den, der nahe bei ihm ist, kann und will der Herr senden. Ihn kann er am tiefsten hineinsenden in den Dienst für die Menschen, weil er am wenigsten in der Gefahr ist, ihn, den Herrn, aus dem Blick zu verlieren. Kurz gesagt, priesterliche Sendung setzt Kontemplation voraus, das Verweilen bei ihm, das Einswerden mit ihm. Das Wirken für Christus setzt also das Einswerden mit ihm voraus. Das reift vor allem durch eine innige Beziehung zur heiligsten Eucharistie und durch ein wirkliches und wahrhaftes Gebetsleben. Kommen wir zum zweiten Punkt, zur vollständigen Hingabe seiner selbst an Gott für die Menschen. Ein weiterer Aspekt, so schreibt es der Heilige Vater in seinem Schreiben zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen, ein weiterer Aspekt des Weihepriestertums und des Ordenslebens ist die vollständige Hingabe seiner selbst an Gott. Der Apostel Johannes schreibt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. 1. Johannes 3,16. Mit diesen Worten lädt er die Jünger ein, in die Logik Jesu einzutreten, der sein ganzes Leben hindurch den Willen des Vaters erfüllt hat, bis zur äußersten Selbsthingabe am Kreuz. Hier offenbart sich die Barmherzigkeit Gottes in ihrer ganzen Fülle. Barmherzige Liebe, die die Finsternis des Bösen, der Sünde und des Todes überwunden hat. An dieser Stelle möchte ich mit meinen Gedanken an meinen eigenen Namenspatron, an den heiligen Pater Maximilian Maria Kolbe erinnern. Im Juli 1941, wie Sie alle wissen, floh aus dem Konzentrationslager von Auschwitz ein Häftling. Und als Vergeltung wählte die Lagerleitung willkürlich 10 Menschen aus, um sie im sogenannten Hungerbunker sterben zu lassen. Einer dieser 10 hieß Franz Gajonischek. Als die Wahl auf ihn fiel, schrie er auf, ich habe doch Frau und Kinder. In diesem Moment trat ein kleiner Mann vor mit einer runden Nickelbrille und sagte, ich bin katholischer Priester. Ich möchte anstelle dieses Mannes hier sterben. Dieser Mann hat Frau und Kinder. Ich habe keine Familie. Und zum allgemeinen Erstaunen wurde seine Bitte dann auch angenommen. Dieser Mann war Pater Maximilian Kolbe. Damals war er 47 Jahre alt. Er ging mit den anderen 9 in den Hungerbunker. Die Atmosphäre, die in diesem Hungerbunker entstand, war offenbar unglaublich. Maximilian Kolbe brachte die anderen dazu, zusammen mit ihm zu beten und zu singen. Sie blieben wesentlich länger dadurch am Leben, als irgendjemand erwartet hatte. Sie verhungerten einfach nicht. Schließlich brauchte man den Bunker für andere und so bekamen die Insassen, die noch am Leben waren, am 14. August eine tödliche Spritze. Der diensthabende Offizier sagte, der Bunker sei wie eine Art Kirche gewesen. 41 Jahre später, am 10. Oktober 1982, wurde Pater Maximilian Kolbe auf dem Petersplatz von Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen. Und es war bewegend, dass auch dieser Mann, für den er sein Leben hingegeben hat, und auch seine Frau Janina mit ihren Kindern und Enkeln anwesend gewesen war. Viele waren durch das Opfer dieses einen Menschen gerettet worden. Der Papst beschrieb bei dieser Gelegenheit die Tat Maximilian Kolbes mit etwa diesen Worten: Ein Sieg wie der, den unser Herr Jesus Christus errungen hat. Franz Kajoniszczek ist mittlerweile verstorben, im Alter von 93 Jahren. In dem Nachruf hieß es, in Dankbarkeit für das Selbstopfer von Pater Maximilian Kolbe. Er war sein Leben lang bis zu seinem Tod diesem Pater, diesem treuen Zeugen für Christus dankbar, dass er dadurch überleben konnte und für seine Familie da sein konnte. Pater Maximilian Kolbe ist aber für uns heute ein Beispiel und nicht nur für uns, sondern auch für die Generationen nach uns, weil er als Heiliger, als Stern leuchtet auf diesem Weg durch die Zeit. Bleibt in seiner Liebe. Unser heiliger Vater, Papst Benedikt, sagte auch uns in Köln beim Seminaristentreffen, wenn ihr in Christus bleibt, werdet ihr reiche Frucht bringen. Nicht ihr habt ihn erwählt, sondern er hat euch erwählt. Das ist das Geheimnis eurer Berufung und eurer Sendung. Und er fügte hinzu, es ist im unbefleckten Herzen Marias bewahrt. Sie wacht mit mütterlicher Liebe über jeden von euch. Wendet euch oft und vertrauensvoll an sie. Gerade und genau in diesem Geist hat auch Maximilian Kolbe sein Vertrauen immer auf die Immaculata gesetzt und sein Leben ganz eingesetzt für Christus, indem er mit der Immaculata verbunden war und für sie, wie er es einmal formulierte, zu Staub zerrieben werden wollte. Ist das Letztere nicht die gleiche Weisung, die der Herr dem Jünger, den er liebte, vom Kreuz herabgab, Ecce Mater Tua, siehe deine Mutter, dass wir wirklich auf Maria schauen und bei ihr bleiben unter dem Kreuz? Es ist diese Haltung, die uns auch Papst Johannes Paul II. Gezeigt hat. Wie der heilige Ludwig Maria Grignion von Montfort sprach er oft, ich bin ganz dein, meine Mutter, und all das Meinige gehört dir. Ich nehme dich auf in das Meinige, schenke mir dein Herz, o Maria. Ja, der Herr selbst bereitet unsere Herzen durch Buße und Vergebung. Er weiß, dass wir immer wieder auch der Reinigung bedürfen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können, wie damals bei Petrus, dem er im Abendmahlsaal, bevor er ihn im Brot des Lebens empfangen durfte, die Füße gewaschen hat. Das Bild von Jesus, der beim letzten Abendmahl vom Tisch aufsteht, sein Gewand ablegt, sich mit einem Leinentuch umgürtet und sich niederbeugt, um den Aposteln die Füße zu waschen, bringt den Dienst und die Hingabe zum Ausdruck, die er sein ganzes Leben hindurch im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters gezeigt hat. Ich glaube, dass gerade dieser Akt der Demut uns zeigen kann, was es heißt, sein Leben hinzugeben für Gott, ganz da zu sein für ihn, im Dienst für Gott und für die Menschen. Ein ähnliches Beispiel wie Maximilian Kolbe hat uns auch der selige Karl Leisner gegeben. Als 1944 dieser selige und heilige im ehemaligen Konzentrationslager Dachau als einziger Gefangener die Priesterweihe empfing, da wurde das scheinbar Unmögliche wahr, denn bei Gott ist ja nichts unmöglich. Für ihn hatten die Worte der Weiheliturgie, die er mitten im Konzentrationslager hörte, imitare quod tractas, ahme nach, was du vollziehst, eine Kraft, die das Einswerden mit Christus unauslöschlich ins Herz des Geweihten einbrennen konnte. In der Weihe wurde besiegelt, was zutiefst priesterliche Berufung ist, nämlich ganz Opfer, Holocaustum zu werden. Und das Primitzbildchen von Karl Leisner, das im KZ gemalt wurde, zeigt die geketteten Hände, die den Kelch des Heiles erheben. Und darunter stehen die Worte: Sacerdotem opportet offere. Der Priester muss opfern. Werde ein Priester und werde es ganz. Täglich müssen wir uns also als Priester an Christus binden und auch als diejenigen, die in der Kommunion ihn empfangen dürfen. In der täglichen Eucharistie soll, wie Papst Benedikt uns es beim Weltjugendtag gesagt hat, Anbetung, Vereinigung werden. Die Stunde von Golgotha, seine Stunde, soll zu unserer Stunde, zur Stunde des Heiles werden. Denn gerade diese Stunde von Golgotha ist ja der Ort, an dem sich die zentrale Verwandlung vollzieht, die für die Welt so entscheidend ist. Dass Gewalt in Liebe umgewandelt wird, dass der Tod in Leben umgewandelt wird. Und weil Christus den Tod in Liebe verwandelt, darum ist selbst der Tod von innen her schon überwunden. Erschließen wir den Menschen diese Quelle des Heiles. Es ist im Letzten das geöffnete Herz des Erlösers. Aus diesem Herzen werden immer wieder neu der Kirche die Quellen des Heiles geschenkt. Die Quellen, woraus sie leben kann und wodurch wir tatsächlich immer mehr und am deutlichsten erkennen, dass wir nur so unser Leben hingeben können mit Christus, wenn wir aus dieser Quelle uns nähren. Hieraus entsteht die Fähigkeit, wie es Papst Benedikt sagt, sich für jene hinzugeben, die der Vorsehung ihrem Hirtendienst anvertraut hat. Das heißt, der Priester ist immer auch einer, der zur Hingabe berufen ist. Er ist aufgefordert, bei Christus zu bleiben und mit Christus die gleiche Bewegung der Hingabe zu vollziehen. Es gilt, in voller, beständiger und treuer Hingabe und in der Freude zum Wegbegleiter vieler Brüder und Schwestern zu werden, so sagt es Papst Benedikt, damit sie sich für die Begegnung mit Christus öffnen und sein Wort zum Licht auf ihrem Weg wird. Die Geschichte einer jeden Berufung, so sagte es, ist fast immer mit dem Zeugnis eines Priesters verbunden, der mit Freude seine Selbsthingabe an die Brüder und Schwestern um des Himmelreiches willen lebt. Die Nähe und das Wort eines Priesters nämlich können Fragen aufkommen lassen und auch endgültige Entscheidungen herbeiführen. Kommen wir zum letzten Punkt. Leben in Gemeinschaft. Aber vorher noch ein paar Takte Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, während weltweit die Zahl der Priester immer mehr steigt, geht sie in Europa hingegen ziemlich zurück. Wir müssen tatsächlich in Europa einen Weg der Umkehr gehen. Wir müssen wieder die Buße in unser praktisches Leben aufnehmen, damit wir eben auf Christus schauen und nicht auf uns selbst und dadurch eine Erneuerung des Geistes auch erfahren. Aktionen, Statistiken und Großveranstaltungen sind ja im Letzten nur die Außenseite des Priestersjahres. Das, worum es wirklich geht, vollzieht sich oft eher im Stillen. Es sind die persönlichen Ermutigungen zum priesterlichen Dienst, wie sie uns auch Papst Benedikt zu Beginn des Priesterjahres berichtete. Er selbst sagte damals: Ich selbst trage noch die Erinnerung an den ersten Pfarrer im Herzen, an dessen Seite ich meinen Dienst als junger Pfarrer ausübte. Er hinterließ mir das Beispiel einer rückhaltlosen Hingabe an seine seelsorgliche Aufgabe bis zu seinem Tod. Wir haben also uns heute in diesem Vortrag vor allem die drei Aspekte des priesterlichen Lebens ins Gedächtnis gerufen, die das wirkmächtige Zeugnis des Priesters ausmachen. Es ist die Freundschaft mit Christus, es ist zweitens die vollständige Hingabe und jetzt das ist der letzte Punkt, den Papst Benedikt in seinem Schreiben zum Weltgebetstag anschneidet. Es ist das Leben in Gemeinschaft. Dieser dritte Aspekt schließlich, der Priester und Ordensleute unbedingt auszeichnen sollte, so schreibt es Papst Benedikt, ist das Leben in Gemeinschaft. Jesus hat die tiefe Gemeinschaft in der Liebe als Erkennungszeichen derer aufgezeigt, die seine Jünger sein wollten. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Insbesondere der Priester muss ein gemeinschaftsfähiger Mann sein, offen gegenüber allen Menschen und in der Lage, die ganze Herde, die ihm durch die Gnade des Herrn anvertraut ist, auf dem Weg zusammenzuhalten. Er muss helfen, Spaltungen zu überwinden, Risse zu beseitigen, Gegensätze und Streitigkeiten zu schlichten, Unrecht zu vergeben. Papst Benedikt sagte, bei meiner Begegnung mit dem Klerus in Aosta im Juli 2005 habe ich gesagt, dass wenn die Jugendlichen isolierte und traurige Priester sehen, sie bestimmt nicht dazu ermutigt werden, diesem Beispiel zu folgen. Sie haben Zweifel, wenn sie den Eindruck bekommen, dass dies die Zukunft eines Priesters ist. Daher ist es wichtig, eine Gemeinschaft zu leben, die ihnen zeigt, wie schön es ist, Priester zu sein. Dann wird der Jugendliche sagen, das kann auch für mich eine Zukunft sein. Das kann man leben. Das Zweite Vatikanische Konzil hebt in Bezug auf das Zeugnis, das Berufungen weckt, das Beispiel der Liebe und der brüderlichen Gemeinschaft in der Arbeit hervor, das die Priester geben müssen. Und Papst Benedikt fährt fort, ich möchte in Erinnerung rufen, was mein verehrter Vorgänger Johannes Paul II. Schrieb. Das Leben der Priester, ihre bedingungslose Hingabe an Gottes Herde, ihr Zeugnis des liebevollen Dienstes für den Herrn und seine Kirche, ein Zeugnis, das gekennzeichnet ist von der Annahme des in der Hoffnung und österlichen Freude getragenen Kreuzes, ihr brüderliche Eintracht und ihr Eifer für die Evangelisierung der Welt, sind der wichtigste und überzeugendste Faktor für die Fruchtbarkeit ihrer Berufung. So in Pastoris Dabo Vobis. Man könnte sagen, dass die Berufungen zum Priestertum aus dem Kontakt mit den Priestern heraus entstehen, gleichsam wie ein kostbares Erbe, das durch das Wort, durch das Beispiel und durch das ganze Leben weitergegeben wird. Das gilt auch für das geweihte Leben. Die Existenz der Ordensmänner und Ordensfrauen, so Papst Benedikt selbst, spricht von der Liebe Christi, wenn sie ihm in völliger Treue zum Evangelium nachfolgen und seine Urteils- und Verhaltenskriterien in Freude übernehmen. Sie werden zum Zeichen des Widerspruchs für die Welt, deren Logik oft vom Materialismus, vom Egoismus und vom Individualismus geprägt ist. Wenn sie sich von Gott erobern lassen und auf sich selbst verzichten, wecken ihre Treue und die Kraft ihres Zeugnisses auch weiterhin im Herzen vieler Jugendlicher den Wunsch, ihrerseits Christus für immer und mit großherziger Ganzhingabe zu folgen. Den keuschen, armen und gehorsamen Christus nachzuahmen und sich mit ihm zu identifizieren, das ist das Ideal des geweihten Lebens, Zeugnis für den absoluten Primat Gottes im Leben und in der Geschichte der Menschen. Jeder Priester, jeder Ordensmann, so Papst Benedikt, und jede Ordensfrau, die ihrer Berufung treu sind, geben diese Freude weiter, Christus zu dienen. Und sie laden alle Christen ein, auf die allgemeine Berufung zur Heiligkeit zu antworten. Um die besonderen Berufungen zum Priesteramt und zum Ordensleben zu fördern und die Berufungspastoral stärker und nachhaltiger zu machen, ist das Vorbild jener unverzichtbar, die bereits Ja gesagt haben zu Gott und zu unserem Lebensplan, den er für jeden Menschen hat. Das persönliche Zeugnis, das aus existenziellen und konkreten Entscheidungen besteht, wird die Jugendlichen ermutigen, ihrerseits anspruchsvolle Entscheidungen über die eigene Zukunft zu treffen. Um ihnen zu helfen, ist jene Kunst der Begegnung und des Dialogs notwendig, die in der Lage ist, sie zu erleuchten und zu begleiten, vor allem durch das Beispiel der als Berufung gelebten Existenz. So hat es der heilige Pfarrer von Ars gemacht, der stets in Kontakt mit seinen Pfarreimitgliedern war. Er belehrte vor allem mit dem Zeugnis seines Lebens. Durch sein Vorbild lernten die Gläubigen beten. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, gerade der letzte Gedanke ist auch einer, den der heilige Benedikt aufgreift, wenn er vom Abt sagt, er soll mehr durch sein Leben als durch seine Lehre den anderen ein Beispiel geben, dass sie das Richtige tun. Wir können es zusammenfassen, der Priester ist also kein Showmaster. Er ist auch kein Manager. Er ist an erster Stelle ein Mann Gottes und ein seeleneifriger Hirte. Als in den wilden 68er Jahren damals ein junger Mann, ein junger Priester, den damaligen Bischof von Mainz, Kardinal Volk, fragte, warum denn der Priester überhaupt noch ein besonderes Gewand bei der Messe zu tragen habe, da sagte der Bischof in einfacher, aber treffender Sprache, damit du drunter verschwindest. Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Es ist für uns ein heiliges Geheimnis, dass wir täglich in persona Christi das Wort des neuen und ewigen Bundes wiederholen dürfen. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und nie feiert der Priester die Messe für sich allein. Immer ist er in Gemeinschaft. Immer ist er verbunden mit den Lebenden, den Verstorbenen, ja mit dem ganzen Chor der Heiligen. In seiner letzten Enzyklika, Ecclesia de Eucharistia, erinnerte sich auch Papst Johannes Paul II. An seine eigene Primiz am Allerseelentag 1946 in der Krypta des heiligen Leonhard in der Kathedrale auf dem Wawel in Krakau. Und er bekannte, jeden Tag sind meine Augen auf die weiße Hostie gerichtet, in der Zeit und Raum in gewisser Weise zusammenfallen und in der das Drama von Golgotha lebendig gegenwärtig wird, sowie seine geheimnisvolle Gegenwärtigkeit enthüllt. Ave verum, corpus natum de Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce pro homine. Wahrer Leib, sei gegrüßet dich, Maria, uns gebar. Du hast unsere Schuld gesühnet, sterbend auf dem Kreuzaltar. Hier ist der Schatz der Kirche. Das Herz der Welt, das Unterpfand des Ziels, das jeder Mensch, sei es auch unbewusst, erstrebt. Ein großes Geheimnis, das uns überragt und sicherlich das Verstehensvermögen unseres Geistes auf die harte Probe stellt, über den Augenschein hinauszugehen. Hier täuschen sich unsere Sinne, wie es heißt, visus tactus gustus in te fallitur, so sagt es der Hymnus, adoro te te vote. Aber der Glaube allein, verwurzelt im Worte Christi, das uns durch die Apostel anvertraut ist, genügt uns. Ihn gilt es kennenzulernen und zu lieben und nachzuahmen, um in ihm das Leben des dreifaltigen Gottes zu leben und mit ihm die Geschichte eine neue Gestalt zu geben, bis sie sich im himmlischen Jerusalem erfüllt. Erheben wir also unser Herz zu ihm wie Maria. Ihr Herz wurde durchbohrt, als sein Herz geöffnet wurde. Die Strahlen der Gnade und des Erbarmens, die aus seinem Herzen fließen, durchdringen ihr Herz und machen es zur Wohnstatt der barmherzigen Liebe Gottes, zu der wir uns alle flüchten dürfen in diesem geistigen Kampf. Mit den Worten von Papst Benedikt möchte ich nun diesen Vortrag enden, wo es heißt, möge dieser Weltgebetstag vielen Jugendlichen erneut eine wertvolle Gelegenheit bieten, um über die eigene Berufung nachzudenken und sie mit Einfachheit, Treue und ganzer Bereitschaft anzunehmen. Die Jungfrau Maria, Mutter der Kirche, bewahre auch den kleinsten Keim der Berufung im Herzen all jener, die der Herr beruft, ihm in besonderer Weise zu folgen. Sie möge ihn zu einem kräftigen Baum werden lassen, reich an Früchten, zum Wohle der Kirche und der gesamten Menschheit. Dafür bete ich und erteile allen den apostolischen Segen. Soweit Papst Benedikt in seinem Schreiben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Heute ist der Weltgebetstag um geistliche Berufe, den die Kirche begeht. Bei uns zu Gast in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria ist Priorpater Dr. Maximilian Heim aus Bochum-Stiepel vom Zisterzienserkloster. Ja, Pater Maximilian, Ihnen herzlichen Dank für diese Erklärungen auch zur Botschaft des Heiligen Vaters, dass vor allem das Zeugnis neue Berufungen weckt. Wir werden am Ende auch ein Gebet um geistliche Berufe beten, aber darüber hinaus, was können die Laien tun in diesem Gebiet?
Ich glaube, dass für die Berufung jedes Einzelnen sehr wichtig ist, dass tatsächlich er nicht nur von Priestern erlebt, dass sie in Freundschaft mit Christus sind oder dass er nicht nur von Priestern erlebt, dass sie ihr ganzes Leben hingeben, also ein totus tuus Leben, und auch nicht nur von Priestern erlebt, dass sie Gemeinschaft im Glauben suchen, sondern dass das auch gerade die Laien leben. Das heißt, dass Laien ganz bewusst in dieser Freundschaft mit Christus leben, dass sie ihr Leben einsetzen im Geiste der Hingabe und dass sie eine Communio leben, die jetzt nicht nur beim Gottesdienst und beim Gebet alleine ist, sondern ein Leben in Gemeinschaft, das im Letzten wirklich eben nicht das Ich in den Mittelpunkt stellt, sondern immer das Du und das Du Gottes nie ausschließt aus dem Leben. Und dazu gehört natürlich dann vor allem auch die Bereitschaft, im Geist der Hingabe zu leben, dass ich mein eigenes Leben, mein Leiden, wie ich es auch schon gesagt habe, alles, was halt im Leben auf einem zukommt, aus der Hand Gottes anzunehmen, nicht fatalistisch, sondern zu sagen, Herr, du forderst mich hier heraus, deine Liebe zu leben. Und ich glaube, wenn das ein Laie tut, dann tut er wirklich auch den besten Dienst, um Berufungen zu wecken und Berufungen zu fördern.
Danke. Wir wollen diese Sendung abschließen mit dem Gebet um geistliche Berufe, ein Gebet, das Papst Benedikt der 16. zum Jahr der Priester herausgegeben hat. Das soll auch jetzt am Ende der Sendung stehen.
Herr Jesus Christus, du hast der Kirche ein lebendiges Abbild von dir schenken wollen und hast darum im heiligen Johannes Maria Vianney deine pastorale Fürsorge konkrete Gestalt annehmen lassen. Hilf uns, dieses Priesterjahr an seiner Seite zu verbringen und es mit Hilfe seines Beispiels auf fruchtbare Weise zu leben.
Möge uns der heilige Pfarrer von Ars lehren, froh vor deiner Eucharistie zu verweilen, zu erkennen, wie einfach das Wort ist, in dessen Schule wir gehen, und uns bewusst zu werden, auf welche Weise du es täglich an uns richtest, wie zärtlich die Liebe ist, mit der du die reuigen Sünder aufnimmst, wie viel Trost die allerseligste Jungfrau Maria spendet, wenn man sich ihr anvertraut, wie notwendig es ist, vor dem Bösen auf der Hut zu sein und gegen ihn zu kämpfen.
Herr Jesus Christus, lass unsere Jugendlichen nach wie vor am Beispiel des heiligen Pfarrers von Ars erkennen, wie notwendig, demütig und hochwertig der priesterliche Dienst ist, den du all jenen anvertrauen möchtest, die sich deinem Ruf öffnen. Lass, wie damals in Ars, auch in unseren Gemeinden, jene Wunder der Gnade geschehen, die du geschehen lässt, wenn ein Priester es versteht, Liebe in seine Pfarrei zu investieren.
Lass die christlichen Familie in der Kirche ihre Heimat entdecken, dort, wo deine Diener stets auffindbar sind. Und mögen sie Wert darauf legen, ihre Häuser so stilvoll wie eine Kirche zu gestalten. Lass die Nächstenliebe unserer Hirten uns immer wieder zum Ansporn werden. Lass sie die Nächstenliebe aller Gläubigen entfachen, damit so alle Berufungen und Charismen, die der Heilige Geist schenkt, angenommen und gebührlich geschätzt werden.
Vor allem aber schenke uns, Herr Jesus Christus, brennenden Eifer und ein aufrichtiges Herz, damit wir uns an deinen himmlischen Vater wenden und uns die Worte zu eigen machen können, die der heilige Johannes Maria Vianney dabei benutzte.
Mein Gott, ich liebe dich, und mein einziger Wunsch ist es, dich bis zum letzten Atemzug zu lieben. Ich liebe dich, o du unendlich liebenswerter Gott, und ich ziehe es vor, in deiner Liebe zu sterben, als auch nur einen Augenblick ohne deine Liebe zu leben.
Herr, ich liebe dich, und die einzige Gnade, um die ich dich bitte, ist jene, dich ewig lieben zu dürfen. Mein Gott, da ich dir mit meiner Zunge nicht unaufhörlich sagen kann, dass ich dich liebe, will ich, dass es dir mein Herz so oft wiederholt, wie ich atme. Ich liebe dich, mein göttlicher Erlöser, denn du wurdest für mich gekreuzigt und hältst mich hier unten fest, gekreuzigt mit dir. Mein Gott, schenke mir die Gnade in deiner Liebe und in der Gewissheit, dass ich dich liebe, zu sterben.
Amen. Pater Maximilian, dürfen wir Sie noch um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, auf die Fürsprache der schmerzhaften Mutter Maria, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute auch nach Bochum-Stiepel.
Danke.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.